Sprachkontakt, Standardisierung,
Potenzial,
Zukunft.
Metaplatt, Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und sitze hier heute mit gleich zwei Expertinnen aus dem Lernnetzwerk Niederdeutsch vermitteln zusammen. Begrüßen möchte ich Alicia Gauter, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Germanistik an der Universität Magdeburg, und Christian Sadel, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Germanistik an der Universität Magdeburg und Projektmitarbeiter beim Landesheimatbund. Hallo und schön, dass ihr Zeit gefunden habt für mich und unsere Zuhörenden.
Ja, hallo.
Hallo.
Wir wollen uns heute ja über das Niederdeutsche in Sachsen-Anhalt und im Besonderen über die Niederdeutschvermittlung am Sprachenrand austauschen. Nun bringe ich als erstes jetzt nicht zwangsläufig Niederdeutsch mit Sachsen-Anhalt in Verbindung. Warum wollen wir uns vielleicht heute doch genau über das Niederdeutsche und Sachsen-Anhalt unterhalten?
Ja, also die meisten Leute, wenn sie von Sachsen-Anhalt hören, denken nicht unbedingt an das Niederdeutsche. Ein Grund dafür ist einfach, dass es in Sachsen-Anhalt vielleicht nicht so eine Selbstverständlichkeit gibt bezüglich des Niederdeutschen wie in den nördlicheren Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Aber Sachsen-Anhalt ist doch sehr interessant. Es hat eine lange niederdeutsche Tradition. Es ist einfach auch die Übergangsregion zwischen Nord- und Mitteldeutschland und zeichnet sich einfach durch seine niederdeutsche Nordhälfte und seine mitteldeutsche Südhälfte aus. Das Niederdeutsche ist tatsächlich auch noch präsent in Sachsen-Anhalt, vor allen Dingen in der kulturellen Sphäre. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Magst du vielleicht noch was oder mögt ihr vielleicht direkt was zur historischen Entwicklung des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt sagen, damit wir eine Vorstellung bekommen, wie sich das entwickelt hat?
Die Sprachgeschichte ist tatsächlich sehr interessant. Ich versuche mich jetzt einfach mal wirklich auf das Allerwesentliche zu konzentrieren. Da könnte man jetzt auch wirklich Stunden mitfüllen, aber das lasse ich mal. Insofern ist das natürlich, wie Alicia gerade schon sagte, interessant, weil jetzt dieser Begegnungsraum ist. Die Benrather Linie verläuft ja bekanntlich quasi quer durch Sachsen-Anhalt und hat sich historisch natürlich auch verschoben, je nachdem, wie man das betrachten will. Im Mittelalter noch sprach der überwiegende Teil Sachsen-Anhalts Niederdeutsch bis hin in die Gebiete, wo heute kein Niederdeutsch mehr gesprochen wird, also zum Beispiel Halle an der Saale, also eine größere Stadt in Sachsen-Anhalt. Da hat man um 1250 in dem dortigen Schöppenbuch durchaus noch Mittelniederdeutsch damals geschrieben und dementsprechend auch gesprochen. Heutzutage schon seit vielen Generationen niemand mehr. Sachsen-Anhalt war im Mittelalter, wie gesagt, ein wichtiger Schreibort. Das Werk von Alke von Repgow, der Sachsenspiegel, ist eng verknüpft mit Magdeburg, mit dem Erzbistum. Die Schriften von Mechthild von Magdeburg zum Beispiel könnte man dann noch nennen. Ansonsten hat sich der Einfluss der Hanse hier sehr bemerkbar gemacht, vor allen Dingen eben im Nordteil Sachsen-Anhalts. Wir haben die größte Dichte an Hansestädten in der Altmark. Die Hanse mit ihrer Sprache war eben sehr wichtig. Mit dem Niedergang der Hanse war es dann auch mit dem Niederdeutschen und dem Niederdeutschen generell so eine Sache. Die Landesherrscher und Herrscher in den kleineren Gebieten haben sich eben eher orientiert an den südlicheren Herrschaftsraum, dementsprechend an die mitteldeutsche Sprache. Die Kanzleien fingen dann an, Hochdeutsch zu schreiben, respektive Mitteldeutsch. Und das Niederdeutsche bekam dann eben wirklich den Geschmack einer Sprache des einfachen Volkes. Das hat sich so durchgesetzt bis in die Moderne. Ein Herr Martin Luther zum Beispiel hat da noch viel zu beigetragen. In seinem Hausstand sprach man durchaus auch Niederdeutsch. Das war seine Umgebungssprache, das Niederdeutsche. Er hat sich dann aber entschieden, die Bibelübersetzung, die wir alle kennen, in hochdeutscher Sprache abzufassen. Was wäre wohl passiert, wenn er das nicht gemacht hätte, sondern in Niederdeutsch? Eine spannende Frage, aber nicht zu beantworten. Das hat auch dazu beigetragen, dass das Niederdeutsche hier eine marginalisierte Position erhielt, die sich dann, aber das war in Bundesdeutschland generell auch so, dass man eben an diesem Sprachenrand des engen Sprachkontakts diese, ich sag mal, einfache Leutesprache so ein bisschen, naja, despektierlich behandelt hat. Die DDR tat ihr Übriges, die war auch kein großer Fan des Niederdeutschen und gerade hier, wo sich die SprecherInnenzahlen sowieso zurückziehen, hat das Niederdeutsche dann eben wirklich den Anstrich von, so sprechen eigentlich nur die Bauern und jeder, der irgendwie und jede, die ein bisschen was auf sich hält, spricht diese Sprache maximal zu Hause. Da sind wir dann jetzt so beim Stand jetzt. Obwohl sich das heute, glaube ich, wieder ändert, diese Einstellung. Aber dazu vielleicht auch später noch mehr.
Genau, da würde ich sonst auch gerne direkt rein. Alicia hat das ja auch schon angedeutet, dass Niederdeutsch aktuell ja auch viel im Kulturraum wieder stattfindet. Wie sieht denn die aktuelle Lage der SprecherInnen im Land aus?
Wenn man sich jetzt die Zahlen, sag ich mal, anguckt, dann lässt sich das schon verzeichnen, dass es einen gewissen Rückgang gibt, sowohl in der aktiven als auch in dieser passiven Sprachkompetenz. Die Arbeitsstelle Niederdeutsch hat ja in den 90er Jahren eine Erhebung durchgeführt, vor allen Dingen in Orten des ländlichen Raums. Und da war die aktive Kompetenz noch bei ungefähr 36%. Und von der Studie von 2016, die vom Institut für Niederdeutsche Sprache und dem Institut für Deutsche Sprache durchgeführt wurde, da war die aktive Sprachkompetenz nur noch bei 11,8%. Also es lässt sich halt wirklich ein Rückgang aufzeigen, den man auch, ja, ich sage mal, im Alltag spürt, weil Niederdeutsch zunehmend als Sprache der Alltagskommunikation einfach zurückgegangen ist und vor allen Dingen jetzt als, ich würde mal sagen, Kultursprache gebraucht wird, sei es im Laientheater oder zum Beispiel bei plattdeutschen Gottesdiensten. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der passiven Sprachkompetenz. Da lässt sich auch ein Rückgang vermerken. In den 90er Jahren war die passive Sprachkompetenz noch bei ca. 63% und mittlerweile ist sie dann auf ungefähr 40% zurückgegangen.
Vielleicht könnt ihr noch mal auf ein paar Phänomene eingehen oder kurz beschreiben, was auch vielleicht auch bindifferenziert in Sachsen-Anhalt das Niederdeutsche dort kennzeichnet.
Also ganz grob kann man sagen, Sachsen-Anhalt teilt sich in zwei Hälften. Die Nordhälfte ist eine niederdeutschsprachige Region und die Südhälfte eine mitteldeutsche Region. Wenn wir jetzt hier reden, reden wir eigentlich nur über die Nordhälfte Sachsen-Anhalts. Diese Nordhälfte spaltet sich wiederum auf in zwei Bereiche. Im Norden ist das das Nordmärkische und im Süden ist das das Ostfälische. Mit diesen beiden Großvarietäten haben wir es erstmal zu tun. Wir tendieren dazu, drei Bereiche zu unterscheiden. Das ist einmal das Niederdeutsche der Altmark, dann das Niederdeutsche der Börde und das Niederdeutsche des Harzes. Wobei das Niederdeutsche der Börde und des Harzes beides eben ostfälische Varietäten sind. Da gibt es natürlich Grenzregionen, es gibt Übergangsregionen, es gibt Sprachinseln, das ist ganz klar. Im Prinzip kann man bei einem Märkischen sich vorstellen, also beim Nordmärkischen, dass es relativ ähnlich einer nordniedersächsischen Varietät zum Beispiel ist. Wir haben da viele Übereinstimmungen und ein gutes, wie soll ich sagen, gegenseitiges Verstehen. Das Ostfälische ist ein bisschen anders, ein bisschen besonders. Das hat ein paar Eigenheiten, die nicht viele Plattstufen sozusagen, Plattvarietäten haben. Ganz wichtig ist das Dick oder das Deck, also zum Beispiel in einem Satz wie Ich habe Dick esan. Das wäre jetzt ostfälisches Niederdeutsch. Und da sieht man auch im Partizip 2 gibt es da noch eine Besonderheit. Die haben im Ostfälischen das E vor dem Partizip 2, also dieses esan, im Market und sowas. Das haben ja in der Regel keine anderen niederdeutschen Varietäten.
Ja, vielen Dank. Ich kann mir das jetzt ein bisschen genauer vorstellen, also auch was ich unter dem Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt verstehen kann. Ich denke, auch unsere Zuhörenden haben ein genaueres Bild bekommen. Es war auch immer schon ein Begriff, der gefallen ist bei uns bisher im Gespräch, Sprachrand, Sprachkontakt. Ich habe uns hier ein kleines Zitat mitgebracht. Und wollte euch einmal fragen, wie ihr dazu steht, was euch da als Assoziation gleich in den Kopf kommt. Der Text zum Zitat, der ist in den Shownotes verlinkt. Also alle, die das interessiert, ganz fleißig die Shownotes angucken. Ich zitiere. An den Rändern passieren die spannenden Dinge. Inhaltlich gegenstandsbezogen, institutionell und motivational relational. Weil sich die Ränder grundsätzlich so lange bewegen, verändern und verschieben, wie Dinge, auch Fachdisziplinen eben, sich noch entwickeln. An ihren Rändern verschmelzen Kreise mit anderen Kreisen und an den Rändern wird das jeweils gültige Nonplusultra ausgeschaltet. Und ich habe gedacht, ich bringe das mal als Einstieg in unsere Diskussion zum Sprachrand mit. Vielleicht könnt ihr den Zuhörenden das mal einordnen, was ich hier zitiert habe.
Ja, dieses Zitat kenne ich oder meine ich zu kennen. Ist das zufällig von Kersten Sven Roth?
Genau, von dem ist es.
Ja, um das einzuordnen, Kersten Sven Roth hat hier die Professur inne für germanistische Linguistik an der Universität Magdeburg. Und der ist kein ausgemachter Niederdeutschforscher, er hat aber durchaus ein Herz dafür. Ist auch ja in seiner Funktion der Leiter der Arbeitsstelle Niederdeutsch hier in Magdeburg. Und der hat das eigentlich angestoßen mit dem Sprachenrand. Denn in Sachsen-Anhalt passieren ja logischerweise Dinge, die in anderen Regionen des niederdeutschen Raumes nicht passieren. Hier verändert sich die Sprache, vielleicht stirbt sie auch hier zuerst aus, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall ist es natürlich ein anderes Leben hier mit dem Niederdeutschen als jetzt zum Beispiel im äußersten Norden Deutschlands, wo das Niederdeutsche eine ganz anderes Standing hat, auch bei den NichtsprecherInnen. Und ja, da, wo diese Ränder sich auftun, diese Sprachenränder, wo also eine sprachliche Varietät wirklich strukturell prekär ist oder ihr Dasein nicht mehr selbstverständlich ist, da passieren die spannenden Dinge. Das sehe ich auch so. Welche Dinge das sind, da weiß ich, können wir natürlich auch noch drauf eingehen.
Genau, ich wollte nämlich auch gerade fragen, was sind denn aus eurer Sicht die spannenden Dinge, die bei euch in Sachsen-Anhalt in Bezug auf das Niederdeutsche und vielleicht auch in Bezug auf die niederdeutsche Vermittlung passieren?
Oh, es sind so viele spannende Dinge, die da passieren. Nein, also als ein Beispiel könnte man nennen, wie die Leute einfach eingestellt sind zur niederdeutschen Sprache. Ich habe das Gefühl, als Nicht-Norddeutscher, also als nicht aus Niedersachsen oder aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Schleswig-Holstein zu kommen, dass das Niederdeutsche dort oben eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat. Auch eben bei NichtsprecherInnen. Das gehört irgendwie dazu. Das gehört in den Norden, das ist so ein Ding. Und hier in Sachsen-Anhalt ist es teilweise so, dass die Leute gar keine Ahnung haben, dass diese Sprache hier überhaupt hergehört. Gleichzeitig haben dann die Leute das Gefühl, Niederdeutsch ist etwas Exotisches und finden es spannend und lernen diese Sprache dadurch. Mir geht das übrigens auch so. Ich bin kein Muttersprachler. Ich habe diese Sprache wirklich gelernt. Und das nicht etwa, weil mein Elternhaus Niederdeutsch geprägt ist. Wie die Menschen sich dazu verhalten, wie Niederdeutsch auch die eigene Identität zum Beispiel bestimmt, ist sehr spannend hier zu sehen, weil die Leute ja, wie gesagt, eigentlich gar keinen richtigen Bezug zu dieser Sprache haben, zumindest oftmals, den aber trotzdem manchmal konstruieren. Also irgendwie ein Niederdeutsch für sich, ja, ich weiß nicht, beanspruchen, dass sie vielleicht doch gar nicht haben. Und da passiert sehr viel Interessantes. Vielleicht nur ein Wort zur Niederdeutsch-Vermittlung. Die ist genau deswegen auch interessant, weil viele Kinder oder generell viele Menschen, die das hier in Sachsen-Anhalt lernen, eigentlich keinen Bezug mehr dazu haben. Es ist nicht so, dass die Eltern zu Hause noch schön platt schnacken oder wenigstens Oma und Opa, sondern ganz viele Kinder, die das hier in Sachsen-Anhalt lernen, haben zu Hause damit eigentlich keine Berührungspunkte mehr. Und das macht diese Sprachvermittlung, gerade auch auf der strukturellen Ebene, wie wir sie hier vorfinden, nicht so einfach, aber spannend auf jeden Fall.
Genau, ich frage mich jetzt auch noch, was so wirkliche Herausforderungen sind, vor denen ihr vielleicht ganz aktuell steht. Auch vor dem Hintergrund, wie das Niederdeutsche vielleicht auch institutionell gefördert wird, aber auch vor dem Hintergrund, das hattest du auch schon mal angedeutet, Alicia, dass kulturelle Institutionen eine große Rolle derzeit spielen für das Niederdeutsche. Und ich nehme dann eben auch an, für die niederdeutsche Vermittlung in einer Art und Weise.
Also ich denke, unsere größte Herausforderung deckt sich so ein bisschen mit den anderen Bundesländern auch. Das ist die Standardisierung. Weil natürlich möchte man die Vermittlung fördern, aber es ist natürlich schwierig, wenn jeder ein anderes Platt vermittelt. Und diese Standardisierungsprozesse sind natürlich nicht einfach, sind sie nirgends. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Plattvarietät gibt man nun den Vorzug, dem Nordmärkischen oder den Ostfälischen? In Sachsen-Anhalt ist es auch so, dass die Vermittlung gerade an den Grundschulen über AGs läuft. Also es sind halt auch Angebote von Ehrenamtlerinnen. Also nicht jedes Kind in Sachsen-Anhalt hat, ich sag mal, das Glück, wirklich dem Niederdeutsch zu begegnen. Das kommt wirklich auf die Schule drauf an, auf die Eltern, ob sie die Kinder auch in die AG stecken. In diesen AGs lernen alle Kinder ein unterschiedliches Platt. Also zum Beispiel in einer AG in Flessau, das ist ein Ort in der Altmark, lernen sie halt eine Varietät des Nordmärkischen. Während im Harz lernen sie dann eine ostfälische Varietät. Wenn wir jetzt auch persönlich mit den AG-Leiterinnen sprechen und fragen, was brauchen sie, was benötigen sie von uns, sagen sie natürlich Lehrmaterialien für die Kinder. Und gleichzeitig, wenn wir dann den Aspekt der Standardisierung ansprechen, was ja vieles, ich sage mal, irgendwo vereinfachen würde, gerade auch hinsichtlich der Förderung, da sind sie dann doch eher ein bisschen verhalten, weil sie dann wirklich sagen, wir möchten den Kindern schon das Platt beibringen, was hier gesprochen wird, wozu sie jetzt, wie Christian schon gesagt hat, vielleicht keinen persönlichen Bezug mehr haben, aber es hat trotzdem irgendwas mit Tradition zu tun, mit der Geschichte des Ortes auch. Da legen auch die AG-Leiterinnen einen großen Wert drauf, was auch verständlich ist. Ich denke, das ist einfach eine Herausforderung, wovor wir gerade stehen. Aber natürlich, gerade wenn wir auch, ich sag mal, als Forscherinnen im Land unterwegs sind, stehen wir auch immer vor diesem Dilemma Sprachwissenschaft und Sprachpflege. Also natürlich wollen wir Wissenschaft betreiben. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass wir eigentlich objektiv sein müssen. Aber natürlich liegt uns die Sprache auch am Herzen und wir möchten sie gern fördern, wir möchten sie gern pflegen. Also wir sind halt auch immer so ein bisschen im Zwiespalt, wo wir persönlich dann auch manchmal stehen. Sind wir Sprachwissenschaftler, sind wir Sprachpflegerin, sind wir beides, müssen wir ja nicht sogar beides sein? Oder müssen wir das wirklich strikter voneinander trennen? Ich denke, das ist auch so eine Herausforderung und auch etwas, worüber wir uns Gedanken machen und auch in Zukunft Gedanken machen werden.
Ich habe ja von dem maßgeblichen Schulbuch gehört, das es in Sachsen-Anhalt gibt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Und aus anderen Gesprächen frage ich mich, ob ihr da in diesem Schulbuch oder auch generell, wenn es um Spracherwerb geht, eher fremdsprachendidaktische Aspekte verfolgt oder wie ihr damit umgeht, wo ihr euch da positioniert derzeit in Sachsen-Anhalt.
Also erst einmal zur FIBEL. Also es gibt die Plattdeutsche FIBEL für Sachsen-Anhalt, die von der Arbeitsstelle Niederdeutsch herausgegeben wurde, also von Dr. Saskia Luther und Dr. Ursula Völner. Und die beiden haben da mit verschiedenen Gewerkspersonen, sage ich mal, zusammengearbeitet, die verschiedenen Varietäten beherrschen. Also das Lehrwerk ist in 4 Varietäten aufgeteilt worden. Ostaltmark, Westaltmark, Harz und Börde. Und es wird auch wirklich von allen AGs in Sachsen-Anhalt, auf jeden Fall die in dem Schulprojekt Niederdeutsch in der Schule des Landesheimatbundes aktiv sind oder Teil davon sind, diese nutzen diese FIBEL wirklich, um den Kindern das Niederdeutsche näher zu bringen. Sie orientieren sich dann nach der jeweiligen Varietät. Also zum Beispiel, wir hatten Flessau schon angesprochen. Ich komme immer auf Flessau zu sprechen, weil ich aus dem Ort komme und tatsächlich auch Teil der Plattdeutsch AG während meiner Grundschulzeit war. Deswegen kann ich auch selber davon eigentlich ganz gut berichten. Wir haben zum Beispiel dann die ostaltmärkische Varietät gelernt oder mit diesem Teil gearbeitet aus der FIBEL. Und so verhält es sich auch mit den anderen AGs.
Ich betreue dieses Projekt Niederdeutsch in der Schule des Landesheimatbundes, wie wir das gerade schon angesprochen hatten. Also ich betreue diese AGs, die es in Sachsen-Anhalt gibt. Und ich kann das bestätigen, die nutzen alle die FIBEL. Auch wenn das teilweise sehr unterschiedliche Lehrbedingungen sind. Man muss vielleicht dazu sagen, um deine Frage auch noch zu beantworten, das ist die einzige Form von institutionalisierter Niederdeutschvermittlung in Sachsen-Anhalt. Es gibt Stand jetzt, das kann sich natürlich ändern, aber Stand jetzt gibt es an keiner Volkshochschule in Sachsen-Anhalt einen Niederdeutschkurs. Es gibt es nicht als Schulfach, als reguläres. In den Rahmenlehrplänen der Schulen steht das als Beispiel für Varietäten drin. Aber ich glaube, also Alicia hat recht, wenn sie sagt, dass es extrem darauf ankommt, welche Lehrkraft man hat, an welcher Schule man ist und an viel Glück, überhaupt auch nur einmal von Niederdeutsch zu hören als sachsen-anhaltischer Schüler oder Schülerin. Deswegen gibt es dieses Projekt Niederdeutsch in der Schule. Noch vielleicht eine kurze Sache zu dieser Pädagogikrichtung. Im Prinzip müssen wir uns schon viele Aspekte der Fremdsprachenpädagogik zu eigen machen, denn das ist sprachliche Realität hier. Niederdeutsch ist de facto eine Fremdsprache geworden in Sachsen-Anhalt.
Ich habe jetzt auch gedacht, während ihr beide geantwortet habt, das kam mir so auf, ich habe ein Gespräch mit Cornelius Herz und Sönke Post von der Universität in Hannover geführt, die ja auch eher am Sprachrand liegen. Und da kam nämlich dann die These auf, und da würde mich interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr euch da verhalten würdet, zu, dass die ForscherInnen und Gemeinschaft der NiederdeutschsprecherInnen, die nicht am Sprachrand ist, ne, dass die ganz viel von den aktuellen Problemen oder auch Ideen, Ansätzen am Sprachrand lernen kann. Du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, Christian, vielleicht stirbt bei euch die Sprache zuerst aus. Wie würdet ihr euch dazu verhalten und was denkt ihr, könnten die WissenschaftlerInnen und auch Hochschuldozierenden, was können die mitnehmen von euch für die Vermittlung? Warum ist der Sprachrand dann vielleicht für die Forschungsgemeinschaft gerade so relevant?
Wir hören das auch öfter von anderen Forscherinnen, sage ich mal, dass der Sprachenrand natürlich sehr interessant ist, weil ja, er denn gerade auch zu den nördlicheren Bundesländern was anderes ist. Es gibt, wie gesagt, nicht diese Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig denke ich, ja, vielleicht kann man etwas von uns lernen, aber ich glaube, das bedingt sich so gegenseitig. Ich glaube, wir können uns da gegenseitig sehr viel unterstützen. Die Sache ist, also ich sage es jetzt einfach mal. Wir sprechen natürlich öfter darüber, wie man die Sprache hier weiter fördern kann, gerade durch diesen Rückgang der Sprecherinnen. Und da kam natürlich auch immer der Aspekt auf, der schon vorhin angekommen ist, ja, vielleicht stirbt die Sprache, also das Niederdeutsche hier auch zuerst aus. Und dann ist natürlich die Frage, kann man dann nicht erst das Niederdeutsche wirklich fördern?
Das ist tatsächlich ja eine relativ pessimistische Sicht der Dinge. Also erstmal ist es ja überhaupt nicht gesagt, dass hier irgendwas ausstirbt. Und wenn es ausstirbt, dann kann man sich immer noch Gedanken machen. Dann gibt es immer noch genug zu erforschen und genug zu tun. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es natürlich nicht ausstirbt, weil es doch noch Realität ist. Auch wenn es vielleicht eine andere Realität ist als im hohen Norden Deutschlands, wo es, wie gesagt, auch eine andere Spracheinstellung dazu gibt und so. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass das Sprachenzentrum, wenn man das mal jetzt als Gegensatz formuliert zum Sprachenrand, vom Sprachenrand einiges lernen kann, einfach was seine eigene Zukunft angeht. Und sei es nur, dass man jetzt Angebote schaffen muss, Dinge erledigen muss, bevor es in Anführungsstrichen zu spät ist. Jetzt will ich nicht so pessimistisch sein zu sagen, dass hier bei uns am Sprachenrand eigentlich schon alles zu spät ist. Aber wir haben bestimmte oder wir beobachten bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Eigenschaften der niederdeutschen Sprachlandschaft hier in Sachsen-Anhalt, die wahrscheinlich nicht überall so existiert. Und sei das zum Beispiel, dass das Niederdeutsche in einer gewissen personalisierten Form standardisiert wird. Also was meine ich mit personalisierter Standardisierung? Damit meine ich, dass es oftmals so ist, dass eigentlich für die Sprache kein Korrektiv mehr da ist. Was man auch lernen kann, ist die Wichtigkeit von sozusagen Kleinstvarietäten, von lokalen Varietäten. Denn das ist etwas, was uns extrem auffällt hier in Sachsen-Anhalt. Die Leute sind unwahrscheinlich stolz auf ihre kleine Dorfsprache. Also dieser berühmte Satz, drei Dörfer weiter sprechen die schon ganz anders. Das gilt natürlich für Norddeutschland genauso, aber ich habe das Gefühl, dass man dort viel mehr darüber reden kann. Aber unsere Unterschiede sind da, aber die Gemeinsamkeiten sind viel größer. Hier in Sachsen-Anhalt habe ich oft das Gefühl, die Leute beharren auf ihrer klitzekleinen Sprache, selbst wenn sie sie selber eigentlich gar nicht mehr können. Deswegen ist auch die Fibel in diese Lehrvarietäten aufgeteilt, weil Authentizität sehr wichtig ist für die Leute. Denn die Frage, warum soll ich ein Niederdeutsch lernen, das hier nie existent war, ist eine absolut verständliche Frage. Und dann muss man sozusagen kleiner werden.
Ihr seid jetzt ja nun Teil des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, kurz LENI. Und wir beschäftigen uns ja damit, OER für die Niederdeutschvermittlung zu produzieren, um die im gesamten norddeutschen Raum zu stärken. Und ich wollte euch einmal fragen, wie ihr da das Potenzial für eben OER, was Open Educational Resources sind, also frei zugängliche Bildungsmaterialien, gerade für eine Region am Sprachrand bedeuten. Und das ist auch immer ein Argument, was ich für OER in den Raum werfe, ist ja genau das, dass man die Binnendifferenzierung der Varietät da in der Theorie sehr gut konservieren kann und erhalten kann für Folgegenerationen. Da würde mich mal interessieren, wie eure Position ist für das Verhältnis von OER und Sprachrand in der Niederdeutschvermittlung.
Ja, also die OERs haben natürlich ein großes Potenzial für uns am Sprachenrand, sowohl für die AG-Leiterin als auch für uns als Dozierende an der Universität, weil wir jetzt natürlich auch mit vielen Lehramtsstudierenden zu tun haben, die später Deutschlehrerin werden. Und wir hoffen natürlich, dass wir sie auch mit dem Niederdeutschen ein bisschen begeistern können, damit sie einfach auch in ihrem zum Beispiel Deutschunterricht einfach mal das Niederdeutsche auch erwähnen und ihre Schülerinnen ein bisschen dafür sensibilisieren. Und da können die OERs auch eine große Rolle für spielen. Zum einen gibt es sie unter anderem auch digital. Also ich kann mich daran erinnern, interaktive Videos, verschiedene Rätsel, sodass man das auch auf einer lockeren Ebene, sage ich mal, machen kann oder einer spaßigen Ebene. Und dann auch gerade die Jüngeren, sei es jetzt die Kinder in der AG oder sei es auch die Studierenden, einfach auch mehr mit abheben kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch dieses Potenzial, dass die OERs immer wieder verändert werden können, angepasst werden können, zum Beispiel von den AG-Leiterinnen, je nach Varietät. Und gleichzeitig können diese Varietät natürlich dann auch gesichert werden, also von der örtlichen Varietät. Ich sehe da wirklich ein sehr großes Potenzial, sowohl für die AGs als auch für uns an der Universität.
Wenn wir jetzt aber auch nochmal bei Abgrenzung und Sprachkontakt waren, da hatten wir im Vorgespräch auch nochmal ein ganz spannendes Beispiel gehabt, was ich gern jetzt auch nochmal einbringen würde, und zwar das mittelelbische Wörterbuch. Vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal ein bisschen erklären, was sich dahinter versteckt.
Das mittelelbische Wörterbuch ist eigentlich eine Idee beziehungsweise eine Gründung von Karl Bischoff, den man durchaus kennt. Und er hat hier recht viel geforscht. 1935 wurde das begonnen. 1958 hat Karl Bischoff sich entschlossen, die DDR zu verlassen, aus Regimekritik heraus. Und dann wurde das eingestellt und dann Anfang der 90er wieder aufgelegt. In diesem Wörterbuch sollen die Mundarten dieses spannenden Sprachraums zusammengetragen werden, also sowohl die der niederdeutschen als auch der mitteldeutschen Regionen. Da wird ganz oft ein mitteldeutscher Begriff aufgeführt und dann auf den niederdeutschen Begriff verwiesen, also auf das Lemma sozusagen. Diese titanische Aufgabe, dieses Wörterbuch fortzuführen und zu einem Abschluss zu bringen, liegt auch tatsächlich mehr oder weniger bei einer einzigen Person. Das ist Dr. Ulrich Wenner. In Halle an der Leukorea macht er das. Er selbst ist ein wandelndes Wörterbuch, möchte ich mal so sagen. Und wenn das dann mal fertig ist, ist das auch ein sehr schöner Beleg für diesen Sprachkontakt hier an der mittleren Elbe.
Du hast es gerade so schön zum Abschluss gesagt. Was ich jetzt aus unserem ganzen Gespräch nämlich mitnehme, ist, dass sich Sachsen-Anhalt eigentlich durch ganz viel Sprachkontakt auszeichnet. Wie seht ihr das dann? Welche Perspektiven wünscht ihr euch oder seht ihr auch für das Niederdeutsche in Sachsen-Anhalt, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft richten?
Also für die Zukunft des Niederdeutschen in Sachsen-Anhalt wünsche ich mir, dass das Niederdeutsche offen bleibt. Im Sinne dieses Sprachkontaktes, dass nicht vergessen wird, was hier ist, aber man offen sein kann für das, was dazukommt. Also, dass wir auch in Fragen einer Standardisierung uns Vorbilder aus dem Norden Deutschlands nehmen können, dass wir aber gleichzeitig dieses wunderschöne Wechselspiel mit dem Mitteldeutschen hier nicht ganz unter den Tisch kehren lassen. Auf einer ganz pragmatischen Ebene wünsche ich mir, oder ist auch so geplant, und da geht es eher darum, wie man das umsetzt. Ich wünsche mir, dass Niederdeutsch an der Schule ein größeres Thema ist, dass wir, um anzufangen, dass wir eben mehr Niederdeutsch-AGs an den Grundschulen haben, dass das mehr passiert, damit eben vielleicht auch wieder so etwas wie ein plattdeutscher Vorlesewettbewerb existieren kann.
Und natürlich auch, dass Niederdeutsch in der Universität bei den Lehramtsstudierenden eine größere Rolle spielt, damit ja die Studierenden einfach auch für das Niederdeutsche sensibilisiert werden, überhaupt davon hören, damit in Kontakt treten und vielleicht das Niederdeutsche dann auch in ihren zukünftigen Deutschunterricht einfach etablieren.
Ja, ich glaube, das hat auch ja wirklich unseren Blick gut in die Zukunft gelenkt oder aber auch nochmal in gewissen Punkten die Situation im Land sehr gut zusammengefasst, also im Bundesland oder bei euch im Gebiet. Auch wenn unsere Folge als Ganzes eine Diskussionsgrundlage für die Studierenden bieten kann, jetzt für die folgenden Seminare, weiß ich auch, dass ihr noch eine Kleinigkeit vorbereitet habt und würde euch da das Wort einfach direkt übergeben.
Wir haben für alle interessierten ZuhörerInnen, für die Studierenden, einen kleinen Arbeitsauftrag bzw. einen Hinweis, der sowohl für SprecherInnen des Niederdeutschen als auch für SprecherInnen des Hochdeutschen ganz interessant sein könnte und ganz gut abhebt auf diesen Sprachkontakt, der hier am Sprachenrand in Sachsen-Anhalt passiert. Der Name ist vorhin schon gefallen. Martin Luther und seine Bibelübersetzung war recht wichtig, auch für die niederdeutsche Sprache, nicht nur für die hochdeutsche Sprache. Jetzt könnte man mal recherchieren, inwiefern das denn eigentlich wichtig war für die niederdeutsche Sprache. Was hat diese ja im Grunde hochdeutsche Übersetzung mit dem Niederdeutschen eigentlich gemacht? Und umgekehrt, welche niederdeutschen Einflüsse, vielleicht einzelne Wörter, haben sich in die Standardsprache gerettet und haben sich dort etabliert, die es vorher vielleicht nicht gab und dann sozusagen ein Produkt einer Sprachenpolitik sind, wenn man so will, einer literarischen Sprachenpolitik.
Bevor ich euch jetzt verabschiede, habe ich auch noch eine kleine Aufgabe für euch. Und zwar stelle ich allen ExpertInnen am Ende gern nochmal die Aufgabe, das Thema, über das wir heute gesprochen haben, ne, und bei uns ist es ja wirklich dieser Sprachrand, der ganz zentral war, mit drei prägnanten Schlagworten zu benennen.
Sprachkontakt, Standardisierung,
Potenzial und
Zukunft.
Ja, das nehme ich doch mit. Dann ist das auch so ein positiver Ausgang für unsere Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für meine Fragen und auch für die Zuhörenden.
Ja, wir danken auch, dass wir dabei sein durften.
Vielen Dank.
Ganz tolle Idee, dieses Format.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Ja. Tschüss.
Das war Metablatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metablatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.